Ja, ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Sonntagsgottesdienst. Und vielleicht bevor ich überhaupt irgendwas zu der Botschaft sage, die ich heute sagen möchte, möchte ich sagen, dass ich noch lange nicht so weit bin, wie der Vers es verlangt. Und das weiß meine Familie am allerbesten, dass ich noch lange nicht so weit bin. Das ist ein herausfordernder Satz oder Vers, zu dem ich heute sprechen werde. Ihr werdet das schon gleich sehen, warum ich das gesagt habe. Heute ist ja der zweite Sonntag in diesem Jahr und ich denke noch nicht zu spät, um irgendwelche Vorsätze für das neue Jahr zu haben oder eine Losung für das Jahr 2024 zu haben. Ihr kennt vielleicht und vielleicht liest ihr sogar manche von euch die Herrnhuter Losungen. Die sind zum ersten Mal vor 300 Jahren geschrieben worden. Ich denke, damals war es Zinzendorf, der die herausgegeben hat. Und eine Losung ist sowas wie eine Parole oder aus dem Militärischen anscheinend kommt das, oder so ein Appell für den Tag, so ein Losungsvers aus der Bibel, das soll so eine Art Richtschnur sein für den Alltag. Und diese Idee ist damals geboren in dem kleinen Ort in Herrnhut in Sachsen, etwa vor 300 Jahren. Daneben gibt es Jahreslosungen. Das wird von einer Arbeitsgemeinschaft von verschiedenen Kirchen, Werken, Verbänden in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, Elsass und Polen zusammengestellt. Und für diese Jahreslosung, da war der Initiator 1934 der Pfarrer und Liederdichter Otto Riedmüller. Der gehörte damals zur Opposition zur NS-Zeit und zu der Bekennenden Kirche. Und er hatte damals die Idee von der Jahreslosung, von einem Vers, an dem sich die Christenheit orientieren sollte. Und wichtig für diese Jahreslosung ist, dass der Jahresvers irgendwo eine zentrale Aussage aus der Bibel im Blick hat, einprägsam ist, klar, knapp, verständlich formuliert ist. Und für das Jahr 2024 ist eine sehr herausfordernde Aussage aus dem ersten Brief, den der Apostel Paulus an die Christen in der griechischen Hafenstadt Korinth geschrieben hat. Da steht, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, Vers 14. Es ist ein kurzer Satz. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aber er hat es in sich. Und wenn wir die verschiedenen Übersetzungen dieses Verses anschauen, die gehen alle in die gleiche Richtung. Zumindest die deutschen Übersetzungen, die ich da gesehen habe, mit kleinen Unterschieden. Und ich lese mal, ich denke, das hilft uns vielleicht auch, einige von den Übersetzungen, wie sie dieses Wort übersetzen. Es ist 1. Korinther 16, Vers 14. Ich habe genannt diese offizielle Übersetzung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist die Einheitsübersetzung. Die Neue Genfer sagt, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Oder die Luther 2017 sagt, alle eure Dinge, lasst in der Liebe geschehen. Die gute Nachricht sagt, alles, was ihr tut, sollte von der Liebe bestimmt sein. Oder die Schlachter, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Und die Eberfelder Übersetzung sagt, alles bei euch geschehe in Liebe. Und die bibelkundigen Übersetzer sagen, dass die Eberfelder Übersetzung, sie hat es auch wieder bei diesem Vers genau den Urtext getroffen, und darauf werde ich jetzt auch eingehen. Alles bei euch geschehe in Liebe. Nur 6 Worte. Und dieser Vers, vielleicht erstmal zum Kontext, steht im 1. Korintherbrief. Er hat die Gemeinde in Korinth bei seiner zweiten Missionsreise gegründet. Und Paulus hatte zu den Korinthern ein sehr intensives Verhältnis. Und das sehen wir anhand der überlieferten Briefe. 2 Briefe sind uns ja überliefert. Und aufgrund, wenn wir das lesen, aufgrund seiner langen Aufenthaltsdauer, die er in der Stadt hatte. Also einmal mindestens 1,5 Jahre. Also er war wirklich, er hatte die Korinther einigermaßen gekannt. Und während seiner Abwesenheit hielt Paulus durch Briefe Kontakt zu dieser jungen Gemeinde, die er da gegründet hatte. Leider ist es aber so, dass die Sittenlosigkeit, die Unmoral, für die diese Stadt Korinth bekannt war als Handels- und Hafenstadt, diese zügelloses auch Genussleben, was in der Stadt verbreitet war in Bezug auf sexuelle Freizügigkeit, diese Dinge sind auch sehr früh in der Gemeinde sichtbar geworden. Und in der jungen Gemeinde damals gab es zahlreiche Spaltungen, wenn wir den ersten Brief, den zweiten Brief lesen. Es gab Konflikte und Paulus bezog sich auf diese Dinge, die negativ in der Stadt, in der Gemeinde waren. Mit diesem Brief wollte Paulus der Gemeinde eine Orientierung geben und in der Gemeinde gab es verschiedene Lebensstile, die da aufeinander prallten. Es gab verschiedene soziale Schichten, die in der Gemeinde sich versammelt haben. Es gab moralische Probleme. Es gab unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf Rechtsangelegenheiten, unterschiedliche Vorstellungen in Bezug auf Ehe, auf Speisevorschriften, auf Götzendienst. Es war auch unterschiedliche Vorstellungen von der Freiheit, die wir als Christen haben können. Es gab Uneinigkeit im Umgang mit Geistesgaben. Es gab Unmoral. Es gab auch Probleme bei den gottesdienstlichen Abläufen, wie zum Beispiel in dem Abendmahl. Und immer wieder stand der Zusammenhalt der Gemeinde auf dem Spiel. Und aufgrund dieser verschiedenen Konflikte in der Gemeinde mahnt Paulus am Ende des Briefes, das ist ja das letzte Kapitel, das 16. Kapitel im ersten Brief, mahnt er sie und sagt, alles bei euch geschehe in Liebe. Dieser Vers, der in diesem Jahr die Jahreslosung darstellt. Und bevor ich tiefer auf diesen Vers im ersten Korintherbrief eingehe, möchte ich noch aufzeigen, dass dieser Vers lehrmäßig sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament verankert ist. Wenn wir im Alten Testament das 5. Buch Mose uns anschauen, da sagt Gott zum Volk Israel, dass er sie nicht erwählt hat, weil sie besondere Qualifikationen haben oder weil sie besondere Kennzeichen haben, sondern weil er sie liebt. Und das steht zum Beispiel in 5. Mose 7 von Vers 6 bis Vers 8. Im Alten Testament wird von Liebe von und zu Gott geschrieben. Und das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen wird mit unterschiedlichen Bildern im Alten Testament beschrieben. Es gibt da zum Beispiel ein Bild von Bräutigam und Braut. Das sehen wir in vielen Stellen, in Jesaja, in Hosea, in Hesekiel. Dann werden zum Beispiel Bilder dargestellt von Vater- und Kindverhältnis beschrieben. Und wenn wir nur diese Bilder nehmen, dann sehen wir, dass diese intensive menschliche Gemeinschaftsform, die soll stellvertretend stehen für das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen. Und an anderer Stelle werden die Israeliten aufgefordert, alle Menschen in Liebe zu begegnen und insbesondere Liebe in praktischer Art zu üben, besonders für Menschen, die irgendwo am Rande der Gesellschaft stehen. Da werden erwähnt zum Beispiel die Witwen, die Waisen oder auch die Fremdlinge. Das können wir in 2. Mose, das können wir in 5. Mose an vielen Stellen nachlesen. Im Neuen Testament wird eine Stelle berichtet, wo ein Gesetzeslehrer zu Jesus kommt und er fragt Jesus und sagt, steht in Matthäus 22, Vers 36 bis Vers 40, das sind diese berühmten Worte. Er sagt, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und von deinem ganzen Denken. Das ist das erste und das größte Gebot, Gott zu lieben. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das war Matthäus 22, 36 bis 40. Oder zu einem anderen Zeitpunkt sagt Jesus seinen Zuhörern, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Das steht in Matthäus 5, Vers 24. Diese Liebe, diese Feindesliebe, von der Jesus hier spricht, die Jesus hatte, die aber für uns, denke ich, oft sehr, sehr schwierig werden würde, wenn es praktisch würde. Diese Feindesliebe, diese Art von Liebe ist nur möglich, denke ich, wenn Jesus seinen Nachfolger verändert. Und Jesus zeigt seine Liebe, als er auf dieser Welt gewandert ist, sehr praktisch, indem er zum Beispiel Kranke, Blinde, Stumme, Gelähmte sich zuwendete und sie heilte. Oder er ging sogar so weit, von dem haben wir auch letzte Woche gehört, dass er sich in seiner Liebe für die Menschen aufgegeben hat und sein Leben für uns geopfert hat. Und dieser letzte Schritt auf Golgatha gibt einen tiefen Einblick in die große Liebe Gottes, die er zu uns Menschen hat. Kommen wir nun zu der Jahreslosung, zu diesem Vers aus 1. Korinther 16, Vers 14. Alles bei euch geschehe in Liebe. Alles, wirklich alles. Wir könnten da anfangen in der Familie, das sind die Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Wir könnten da unsere Gemeinde nehmen, in der Gemeinde soll alles bei euch geschehen in Liebe. Wir könnten unsere Nachbarschaft nehmen, wir könnten unsere vielleicht Arbeit nehmen, wie verhalten wir uns gegenüber unseren Arbeitskollegen. Die Kinder könnten das auf die Schulklasse anwenden oder auch sonst verschiedene Begegnungen, die wir am Tag haben. Paulus, man könnte sagen, vielleicht haben das auch die Korinther damals gesagt, Paulus, wie kannst du so schreiben? Wie kannst du das so von uns fordern? Alles bei euch geschehen, Liebe. Weißt du nicht, wie wir Menschen sind? Ist dir nicht bekannt, dass wir das nicht können? Sie könnten ihn auch fragen, Paulus, hast du keine Menschenkenntnis? Hast du noch nicht mitbekommen, dass wir oft nicht lieben können? Dass einige Menschen bei uns keine irgendwelche liebevollen Gefühle auslösen, aufgrund vielleicht Dingen, die wir mit ihnen erlebt haben? Wenn das so wäre, diese ganzen Einwände, dann würde diese Aufforderung, die Paulus hier schreibt an die Gemeinde in Korinth, eine Überforderung für uns darstellen und wäre unrealistisch, wenn das nicht möglich ist. Wir könnten noch verstehen, wenn Paulus hier vielleicht irgendwie ein verliebtes Paar anschreiben würde, die in einer romantischen Liebesbeziehung sind. Aber nein, er schreibt hier diese Gemeinde, alle, die in Korinth wohnen und die dieses, oder alle, die in Korinth zur Gemeinde gehen. Und damit auch meint er uns heute. Alles bei euch geschehe in Liebe. Das schreibt Paulus Menschen, wie ich gesagt habe, die er wahrscheinlich relativ gut kannte, weil er eine längere Zeit in Korinth gewohnt hat. Die Gemeinde hatte zunächst sich sehr gut entwickelt, aber als Paulus dann weitergezogen war, lesen wir, dass das alte Leben der jungen Christen wieder Einzug nahm. Die Stadt, die ein Synonym für moralische Verdorbenheit war, die Stadt Korinth, färbte erneut auf Jesu Nachfolger ab. Es machte sich Egoismus bereit und eroberte die Herzen der Christen zurück. Davon können wir vieles lesen. Es gab Rechthaberei, es gab Gruppenbildung in der Gemeinde, Unmoral, Unversöhnlichkeit und auch Lieblosigkeit. Und als Paulus davon hörte, schrieb er diesen langen Brief an diese Gemeinde. Und ein Schwerpunkt, ihr erinnert euch bestimmt, im ersten Korintherbrief ist ja das Kapitel 13, dieses Kapitel, besondere Kapitel, was man könnte sagen zur Weltliteratur gehört, wo es wirklich um die Liebe auch geht. Und ich hoffe, ich denke, es ist richtig, wenn ich das sage, dass in keinem anderen Brief hat Paulus so oft über Liebe gesprochen wie in diesem 1. Korintherbrief. Und am Ende des 13. Kapitels schreibt er von drei Säulen, die in unser Leben aufgebaut sein sollte: Glauben, Hoffnung, Liebe. Und dann sagt Paulus, die größte aber von diesen ist die Liebe. Und am Ende des 16. Kapitels gibt er der jungen Gemeinde in Korinth einige Ratschläge und sagt unter anderem, alles bei euch geschehe in Liebe. Dann könnten wir sagen, dann machen wir das einfach so. Paulus, wenn du das sagst, dann machen wir das so. Es gibt aber damit, denke ich, ein Problem. Liebe können wir nicht selbst produzieren. Wir können nicht dauerhaft liebevoll handeln oder uns zwingen, dauerhaft liebevoll zu handeln. Wir können auch nicht beständig liebevoll begegnen einem jedem, den wir so am Tag sehen, wenn unser Liebestank leer ist. Wenn Paulus hier von Liebe schreibt, dann verwendet er das griechische Wort Agape. Und dieses griechische Wort meint die uneigennützige zwischenmenschliche Liebe, die direkt von Gott kommt. Und Paulus meint damit die göttliche Art der Liebe, nicht das, was wir so als Menschen kennen. Von Agape wird an vielen Stellen im Neuen Testament geschrieben. Und ein Abschnitt, den ich heute mit euch gerne lesen möchte, der steht in 1. Johannes 4, von Vers 7 bis Vers 21. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7 bis Vers 11. Mit einem Schwerpunkt, den wir auch jetzt in dieser Predigt haben. Bei mir, in meiner Übersetzung, in der Schlachterübersetzung, da heißt der Abschnitt, wird überschrieben, Gottes Liebe zu uns und die Liebe zum Bruder. Hier geht es vor allen Dingen um Bruderliebe, aber das ist auch genauso auf Liebe allgemein anzuwenden. Ich werde nicht alle Verse lesen in diesem Abschnitt, aber die allermeisten. 1. Johannes, Kapitel 4, von Vers 7 bis Vers 21. Hier schreibt Johannes: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und jetzt Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Soweit dieser Abschnitt. Hier ist nicht irgendwie eine allgemeine Gefühlsliebe gemeint, sondern die Liebe, die von Gott ist. Eine Liebe, die frei ist von Selbstsucht, eine göttliche Liebe, nicht so wie unsere menschliche Liebe. Wer so liebt, steht hier, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Und diese Liebe erlangen wir durch die Neugeburt, so wie es hier steht, und sie ist wesensverschieden zu unserer natürlichen Liebe, die wir so zwischen den Menschen normalerweise erleben. In Vers 8 sagt, Gott ist Liebe. Das ist sein innerstes Wesen. Das können wir an Jesus Christus ganz deutlich sehen. In Jesus von Nazareth ist Gott ganz in seiner Liebe sichtbar geworden. Die Liebe Gottes beruht auf Gott selbst, nicht auf uns. Und diese Gottesliebe kam zur Versöhnung für unsere Sünden. Christus schaffte weg, was uns zur Liebe unfähig machte, nämlich unsere Sünde. Und Vers 11 sagt, die Gottesliebe hat uns so geliebt, obwohl wir Sünder, obwohl wir Fremde, obwohl wir Feinde Gottes waren, hat uns so sehr geliebt. Und diese Liebe Gottes zu uns zieht uns hinein in diese persönliche Liebesgemeinschaft mit dem Herrn und will über die Bruderliebe hinaus allgemeine Liebe weiter auf andere gehen. Und die Gottesliebe zu uns macht uns oder sollte uns zur Liebe zu unserem Nächsten fähig machen, die eben nicht eine Selbstsucht darstellt, sondern wirklich uneigennützig ist. Erst dann können wir einander wirklich lieben. Wir sollten lieben, denn der Geist Gottes wirkt in uns, wie wir lesen, das Wollen und auch das Vollbringen. Und die Liebe zieht uns hinein in das Wesen Christi und lässt uns ein Stück so gesinnt sein, wie er es auch war. Natürlich nicht vollkommen, natürlich nicht ohne Fehler, aber wir wollen ja, so wie wir das heute auch gehört haben, als Christen in sein Ebenbild verwandelt werden. Vollendet wird das natürlich erst sein, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Und zusammenfassend möchte ich sagen, dass wir lieben nicht aus uns, sondern weil er uns zuerst geliebt hat. Vers 19. Zuerst hat Gott uns geliebt, da wussten wir noch nichts davon, von seiner Agape-Liebe, von seiner uneigennützigen, selbstlosen Liebe. Da waren wir sogar zu diesem Zeitpunkt noch Feinde Gottes. Da waren wir noch tot in unseren Sünden. Da lebten wir noch in unserer Selbstsucht. Und jetzt gilt, wir lieben ihn, weil Gott es so getan hat, weil er uns zu sich gezogen hat. Und wir lieben unsere Menschen. Und auch das kann er nur durch uns tun. Die Liebe wächst dort, wo der Geist Gottes in uns Veränderungen wirken kann. Denn er treibt uns zu Liebe, er schenkt uns das neue Wollen und den Willen dazu zu lieben. Gott liebt mich mit all meinen Ecken und Kanten, und das gilt auch für jeden Menschen, dem ich begegne. Tatsächlich auch denen, die mich vielleicht lieblos behandeln, die vielleicht im ersten Moment ich gar nicht lieben will. Das ist eine bewusste Entscheidung, wenn meine Nächstenliebe an ihre Grenzen stößt. Wenn Paulus sagt, alles bei euch geschehen Liebe, dann meint er nicht eine Emotion, sondern er meint damit, denke ich, eine Lebenshaltung, dass wir grundsätzlich alle Menschen und alles, was wir tun, in Liebe tun möchten. Gottes Liebe, Agape, soll uns einnehmen. Sie soll unser Wesen und unseren Charakter bestimmen und prägen. Und dann wird es auch Auswirkungen, denke ich, haben, in dem, wie wir mit Menschen umgehen und wie wir handeln. Wir können es ohne ihn nicht schaffen. Wenn wir nur auf unsere eigenen Fähigkeiten bauen, auch wir als Christen, dann wird diese Batterie sehr schnell, denke ich, leer gehen. Weil, wenn wir es versuchen, alles aus uns selbst in Liebe geschehen zu lassen, wird das nicht, oft nicht lange gut gehen. Es ist schwer, liebevoll zu reagieren, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind oft abhängig von unserer Stimmung oder der Stimmung desjenigen, der uns gegenübersteht. Und es ist oft schwer, freundlich zu reagieren, wenn ich mich von anderen irgendwie genervt fühle oder vielleicht, wenn sie mich sogar verletzt haben. Doch so wie wir waren auch damals die Korinther. Sie waren keine perfekte Gemeinde. Ich habe das ja auch in einigen Dingen aufgereiht und euch fallen da bestimmt auch Dinge, wenn ihr den Korintherbrief liest, auch ein. Mit keiner Gemeinde, die Paulus gegründet hat, hat er wahrscheinlich so viele Schwierigkeiten gehabt wie mit diesen Korinthern. Und ausgerechnet denen schreibt er am Ende des Briefes, alles bei euch geschehe in Liebe. Und ich denke, so wie die Korinther damals, so brauchen wir eine ständige Verbindung zu Jesus, der Inbegriff oder die Quelle der Liebe ist. Und die Liebe Gottes soll unser ganzes Leben, unser ganzes Denken, unser ganzes Tun durchziehen und bestimmen. Wo Dinge offensichtlich aus Liebe geschehen, da ist es, denke ich, in einer Gemeinde, aber auch so, wir wirken dann anziehend für andere Menschen. Es ist natürlich ein lebenslanges Übungsfeld, aber lasst uns mit Gottes Hilfe anderen Menschen anschauen als von Gott geliebte Menschen. Und trotz all diesen menschlichen und theologischen Schwierigkeiten, zu denen Paulus im 1. Korintherbrief Stellung nimmt und Stellung nehmen muss, endet sein Brief nicht frustrierend, sondern im Gegenteil. Er ruft diese, vielleicht könnte man sagen, anstrengende Gemeinde, aber wo auch bestimmt viele liebenswerte Menschen waren, zu Taten der Liebe auf. Und möge Gott uns helfen im Jahr 2024 und auch mir, auch darüber hinaus, ein Kanal zu sein für die Liebe Gottes gegenüber anderen Menschen, die von Gott in unserem Leben fließt und befähigt, alles in Liebe geschehen zu lassen. Ich möchte noch zum Abschluss in dieser Predigt das 13. Kapitel, das Hohelied der Liebe, vorlesen und dann beten. 1. Korinther 13, das gesamte Kapitel, würde ich gerne vorlesen. Bei mir ist die Überschrift das Hohelied der Liebe. Paulus sagt hier, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzen, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilen und meinen Leib hingeben, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an Ungerechtigkeiten, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, Sie hofft alles, sie erduldet alles. Liebe hört niemals auf, aber seines Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seines Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das stückweise weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, da tat ich weg, was zum Unmündigen gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glauben, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Und diese göttliche Liebe soll umfassend in jedem Winkel unseres Lebens, in jeder Ritze unseres Lebens sich ausbreiten. Ich denke, ihr habt auch diesen Wunsch und möge Gott uns helfen, einfach in diesem Jahr an diesen sehr kurzen Versen, diese sechs Worte immer wieder dran zu denken. Und ich denke, es hilft manchmal, wenn man genau anders gestimmt ist. Alles bei euch geschehe in Liebe. Ich würde euch jetzt bitten, aufzustehen. Jeder, der beten möchte, darf es gerne tun und ich würde dann die Gebetsgemeinschaft abschließen.